Ja, same, same. Obsidian importiert gerade meine Notion.
Wir müssen in unsere eigene Tech-Industrie investieren. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Make Tech Fun Again. Ich bin Mira.
Ich bin Miriam. Und du sagst, worüber wir sprechen.
Wir sind zwei Techies aus Berlin und wir sprechen über Themen aus der Tech-Branche und was uns gerade hier so stört und was es gerade so für aktuelle Entwicklungen gibt. Und heute haben wir als Thema digitale Souveränität.
Ja, nicht überraschend, redet gerade jeder drüber. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Anthropic hat sein neuestes Modell gelauncht, Mythos und Fable. Und ja, und drei Tage später hat die US-Regierung es verboten, also nicht die Ausfuhr, sondern insgesamt für jeden nicht-amerikanischen Mitbürger. Und weil Anthropic nicht unterscheiden konnte, wer jetzt amerikanischer Mitbürger ist oder nicht, wurde es daraufhin gesamt abgeschaltet. Ja. Ja. Und das hat, glaube ich, also ich meine, wir reden schon länger über digitale Souveränität, aber ich glaube, das war jetzt so der finale Tropfen, der irgendwie allen zeigt, dass es doch ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss, weil das wirklich real ist, dass Produkte auf einmal nicht mehr verfügbar sind.
Ja, ich habe mich tatsächlich darüber gefreut, als ich das gehört habe. Also das ist halt einfach, weil es so viel Wind gemacht hat und ja, weil das halt einfach noch mehr zeigt, wie wichtig das ist. Wenn das vor einem Jahr passiert wäre, wäre es auch zum Beispiel noch nicht so wichtig gewesen wie jetzt, wo das schon in so viele Unternehmen seinen Einzug gefunden hat, die Benutzung von solchen Chatbots, wo man dann halt noch schon vorher immer wieder in Frage gestellt hat, wie abhängig sind wir davon eigentlich, aber halt noch nicht so urgent wie jetzt.
Ja, und ich glaube, vorher ging es auch viel um Datensicherheit und dass das ja vielleicht ausgenutzt werden könnte und es war so theoretisch. Und das zeigt jetzt halt so ganz praktisch, dass es wirklich um die Existenz auch des Unternehmens geht, je nachdem, wie abhängig man von welchen Tools ist.
Genau, also nicht nur darum, dass man Angst hat, dass irgendwelche Daten abgeführt werden können, in die USA eingesehen werden können von Leuten, die darauf keinen Zugriff haben sollten eigentlich, sondern dass auch wirklich einfach Arbeitsabläufe dann unterbrochen werden, wenn man sich da irgendwelche Abläufe eingerichtet hat, wo KI halt eine Rolle spielt, ne?
Genau.
Und wenn die ganzen Mitarbeitenden schon alle verlernt haben, wie man denkt.
Dann braucht man ja KI.
Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal so ein App-Screen selber programmiert habe, ohne dabei mir von KI die Vorschläge holen zu lassen. Dann müsste ich mal wieder auf Stack Overflow gucken. Das ist schon länger her.
Ja, die Gefahr ist real.
Ja, auf jeden Fall. Aber Ich finde es auch nochmal wichtig, nochmal klarzumachen, dass da bei Souveränität immer wieder zwei Sachen durcheinander geworfen werden. Einmal geht es um die nationale Souveränität, die halt auch einfach in den letzten Jahren ja irgendwie wichtiger geworden ist, weil die Unruhe in der Welt wächst und man halt denkt, man kann sich nicht immer auf andere, sich so extrem auf andere Länder, von anderen Ländern abhängig machen. Da gibt es super viele interessante Diskussionen zu, ja auch, dass wir uns eh von anderen Ländern abhängig machen und dass man halt auch nicht komplett souverän sein kann. Aber es ist halt schon wichtig, dass man dann zumindest irgendetwas Vergleichbares hat, was man anderen Ländern anbieten kann, damit man halt nicht so abhängig wird und immer nur derjenige ist, der etwas braucht und nicht derjenige ist, der auch Dinge hat, mit denen man verhandeln kann. Ne? Aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik als die der privaten Souveränität, weil das, denke ich, ist auch gerade ein unglaublich wichtiges Thema, wenn wir darüber reden, wie KI jetzt gerade eigentlich für uns alle so ein zweites Brain wird, das wir halt benutzen, um alle Dinge zu machen, von gesundheitlichen Beschwerden zu Programmieraufgaben, zu LinkedIn-Posts, zu was auch immer. Ja. Da wird es halt wirklich dramatisch, wenn man dann plötzlich, was man da so an Fähigkeiten verliert.
Wenn und plötzlich Abhängigkeiten gewinnt.
Abhängigkeiten, genau. In dem Moment, wo zum Beispiel, das hat man immer, finde ich, sehr gut gemerkt. Ich habe letztens mal von ChatGPT auf Claude gewechselt vor ein paar Monaten. Da habe ich das sehr gemerkt, wie sehr das meinen Alltag beeinflusst hat. Also ähnlich ähnlich wie von einem Windows-Laptop auf einen Mac-Laptop zu wechseln oder von Android zu iOS, zu iPhones. Habe ich schon ein paar Mal durch wegen meinem Job. Und das ist aber noch intensiver, weil es halt nicht nur dein Arbeitsleben, sondern halt auch dein Privatleben so krass durchdringt an so vielen Stellen.
Ne? Ja, und je mehr man automatisiert, desto mehr ist man auch abhängig von diesen Tools. Ne? Vorher war es halt, oh, ich muss mich hier ein bisschen umgewöhnen und meine Daten rüberziehen. Und jetzt muss man irgendwie seinen gesamten Arbeitsablauf neu aufsetzen, unter Umständen, je nachdem, wie tief man in den Tools drin steckt. Plus die Tools haben natürlich dann auch viel, viel mehr Daten. Ne?
Ja, und bei dieser privaten Souveränität geht es halt vor allen Dingen um, ich habe es mal versucht, so runterzubrechen, einmal darum, Daten zu besitzen, also dass deine eigenen Daten, deine Informationen darüber, keine Ahnung, zum Beispiel, was für Krankheiten du schon hattest oder was dir wichtig ist, wenn du einen LinkedIn-Post schreibst, die Daten deiner Firma, deiner Selbstständigkeit oder was auch immer, diese Arten von Daten, die einmal zu besitzen an einer Stelle, also sie selber da jederzeit auch runternehmen zu können. Das wäre der zweite Punkt, also dass die exit-ready sind auf eine einfache Art und Weise, in einem Format, was man einfach irgendwie exportieren kann, wenn man die irgendwo anders hinziehen muss. Und das Nonplusultra wäre dann natürlich auch noch diese Inferenz von den Daten. Also wenn man die Daten nimmt und damit halt arbeitet, was dann halt so ein LLM, so ein Language Model macht, das halt auch selber zu hosten, um seine Privacy zu bewahren und halt auch, um dich nicht abhängig zu machen von LLMs, die halt abgeschaltet werden können morgen. Ne? Genau. Also das sind so die drei Sachen und die würde ich mir halt gerne heute mal so ein bisschen
anschauen. Ja, ich finde, was du mit Daten gesagt hast, auch ganz spannend, weil du hast jetzt eher auf Datenexport und Datenbesitzen gezogen, aber ich glaube, was auch viel unterschätzt wird, ist, dass ja die Daten, wenn sie bei einem US-Anbieter liegen, auch zugänglich sind für die US-Regierung, ne? Unter bestimmten Umständen offiziell, aber inoffiziell wahrscheinlich auch unter leichteren, weniger dramatischen Umständen.
Das haben wir ja gerade gesehen mit Microsoft, ne? die Daten rausgegeben haben für über dänische Regierungs Mitglieder, die halt gegen die Interessen der USA gearbeitet haben. Genau. Da hat die USA, die Regierung, Microsoft dazu gezwungen, die Daten rauszugeben und die haben das gemacht, obwohl die entsprechende Verträge mit der dänischen Regierung hatten, die das eigentlich verboten haben.
Genau, aber dann schlägt halt Länderrecht einen Vertrag, den man mit einer Party hat. Und auch, und das kommt ja dann noch weiter, dass jetzt auch die AWS Sovereign Cloud gibt und sowas. Und das ist halt am Ende schon eine deutsche Firma, die aber noch 100% zu einer amerikanischen gehört. Und dadurch wird halt dieses amerikanische US-Cloud-Gesetz überhaupt nicht ausgehebelt. Das heißt, eigentlich verändert sich gar nichts, außer dass ein anderes Label draufsteht.
Souveränitätswashing.
Genau.
Nennt man das, habe ich gelernt.
Danke, dass du es für mich ausgesprochen hast. Genau.
Um unsere HörerInnen da nochmal abzuholen, generell gibt es die Möglichkeit für die CIA zum Beispiel, von allen amerikanischen Firmen Daten abzufragen. Und die müssen das in dem Fall bereitstellen. Das ist einfach amerikanisches Gesetz. Das ist der Patriot Act, ne? Ich weiß ja nicht, kann gut sein, dass es so heißt. Und das Problem ist, dass das mit dem europäischen Recht sich überschneidet, weil in Europa ist es genau andersrum. Da haben wir als Privatpersonen bestimmte Rechte an unseren Daten, die Firmen wahren müssen. Und deswegen haben wir seit ein paar Jahren, da sind die nicht zu einer Einigung gekommen, da hatten wir dran gearbeitet und das hat nicht funktioniert, haben wir ja ganz häufig dieses Problem, dass wir halt eigentlich was Illegales tun als Privatperson, das ist relativ egal, aber halt als Firmen, wenn wir zum Beispiel Cloud-Services nutzen. Also wenn du zum Beispiel in deiner Firma deine ganze Buchhaltung bei Google Drive ablegst, dann tust du damit etwas Illegales, wenn da zum Beispiel die Adressen deiner Kunden drinstehen oder
sowas. Genau, also das ist dann halt mit DSGVO eigentlich nicht konform, wenn deine Kundendaten bei einem amerikanischen Anbieter liegen.
Weil das aber erst so kurz ein Problem ist, weiß man noch nicht, wie genau das verfolgt wird und inwiefern das problematisch ist. Ne? Mhm.
Und die Praxis sieht halt ganz anders aus. Ja. Ne? In der Praxis haben wir alle unsere Server, also wir. Aber die Firmen, bei denen wir arbeiten, oder in dem Fall deine Firma, in der Praxis nutzen wir alle amerikanische Services und haben da auch unsere Daten liegen.
Viele, nicht und alle. Ich glaube, im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, ist da, wird da schon sehr drauf geachtet. Bei so Startups, Agenturen etc. wird das eher ignoriert. Aber was mich so sehr stört, weil du das vorhin auch mit der AWS Cloud machst, ist diese Unternehmen, die dann so tun, als ob sie konform wären, es aber halt eigentlich nicht sind. Und das macht halt...
You're talking about Langdock.
Das auch, genau. Da wollte ich gerade hinzukommen. Genau, weil die, aber vor allen Dingen, also AWS macht das auch. Wir hatten einige Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, für die wir Apps entwickelt haben, die dann gesagt haben, okay, Firebase dürft ihr nicht nutzen, das ist von Google, aber ihr könnt AWS nutzen. Und ich so, hä, aber AWS ist doch auch eine amerikanische Firma, Amazon, ne? Ist auch eine amerikanische Firma. Ja, aber die haben dann Standpunkte in Deutschland. Ich so, das hat Firebase auch. Aber das ist auch nicht, das ist nicht DSGVO-konform, wenn die Daten hier liegen. Es geht darum, dass die Firma keine amerikanische Firma sein darf.
Genau.
Und die haben dann aber mit, die machen dann aber, wenn die groß genug Kunden haben, dann macht AWS so extra große Verträge mit denen.
Genau.
Und das ist aber halt alles überhaupt nicht klar, ob das irgendwie legal bindend ist.
Und, genau. Und man hat
eigentlich
ja gesehen, man hat ja gesehen, dass dann sozusagen das lokale amerikanische Recht am Ende das europäische schlägt, weil die müssen dann halt agieren, die Firmen. Und dann ist auch egal, was du unterschrieben hast mit deinem Kunden.
Das aber bei Langdock ist es halt noch mal extra schäbig, ne? Weil die halt einfach sich verkaufen als so das Unternehmen, was ja einfach komplett für den deutschen Mittelstand dir die Möglichkeit gibt, selber digital souverän zu sein. Das ist so ein ganzes System, wo du verschiedene LLMs anbinden kannst und wo du das halt in deiner Firma quasi KI-konform einrichten kannst. Ne? Und da ist jetzt letztens rausgekommen, ich habe auch vielen Leuten schon Langdock empfohlen. Ich finde das eigentlich das ganze Konzept total schön. Ja. Es ist eine Berliner Firma. Und da ist letztens rausgekommen, also es war für alle sichtbar vorher, aber niemand hat irgendwie drauf geachtet, dass die Firma zu 100% einer amerikanischen Firma gehört. Das haben die gemacht, um das amerikanischen Investoren einfacher zu machen. Die gehören so einem amerikanischen VC. Ist aus Startup-Sicht total sinnvoll, aber es ist halt ganz schön blöd, wenn dein USP ist, dass du datenschutzkonform bist.
Ja. Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, sind auch deren Server auf amerikanischen Hostern. Also dann weiß ich nicht genau. Also was sie noch machen, ist Daten bereinigen, zum Beispiel, wenn deine Mitarbeiter Kundendaten ins LLM schmeißen und so. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie gar keinen. Die machen schon Sachen. Und das ist ja am Ende auch, ne, wenn ich am Ende OpenAI frage, dann frage ich halt OpenAI, dann ist halt DSGVO vorbei. Aber trotzdem, also fand ich schon, dass das hart Souveränität gewascht wurde. Und das ist ja wirklich, sage ich mal, der unique selling point, warum die meisten Leute es am Ende verwenden. Ne?
Aber wieso ist es eigentlich so, dass wir es in Deutschland oder in der EU nicht hinbekommen haben, ähnliche Dienste zu bauen, die halt digital souverän sind? Das frage ich mich immer. Also dieses, warum haben wir nicht Notion gebaut? Warum haben wir nicht Google Drive gebaut? Warum zieht das nicht so richtig? Und ich habe da im letzten Mal drüber nachgedacht. Also eigentlich hat man natürlich, hört man immer, ja, okay, wir haben hier zwar super viele Tech-Startups, die gegründet werden, aber wir skalieren nicht, weil wir nicht diese VC-Kultur haben, weil wir nicht so viel, wir sind nicht so risikoaffin, wir investieren nicht so viel, deswegen, ich glaube, es sind 20, wir investieren 20% so viel, wie die Amis das tun.
Ja.
Und deswegen hat man hier halt nicht so ein Ökosystem, wo du Software hast, die immer und immer wieder reiteriert wird und angepasst wird, sodass sie auf den User angepasst ist und der User die gerne benutzt.
Genau.
Und dann schlagen wir uns halt mit so Sachen wie Nextcloud rum, was halt einfach nicht besonders userfreundlich unbedingt ist. Oder zumindest nicht so wie Google Drive. Ne?
Ja, wobei Google Drive hat ja auch irgendwo angefangen. Ne? Also ich glaube, wir tun es da den Europäischen auch ein bisschen schwer, weil wir quasi von Tag 1 erwarten, dass die genauso gut sind, obwohl sie halt nicht schon 10 Jahre alt sind und Leute klar. drin haben, die schon zum dritten Mal was gründen und so.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass da halt aber noch eine Sache hinterliegt, dass das einfach in unserer Kultur auch nicht so verankert ist, dass wir als Europäer UX nicht so wichtig finden. Also wir sind groß geworden, wir haben unseren Wohlstand aufgebaut auf B2B, auf Industrie, auf Maschinen, Dinge, die man anfassen kann, ja. Infrastruktur. Und das Silicon Valley war von Anfang an B2C und da war ganz häufig UX dein Produkt, das ist das, was du verkauft hast, dass es dir User Experience gegeben hat, die Spaß gemacht hat.
Ja.
Und hier war das immer, ist immer ein Afterthought.
Ich habe das aber Microsoft ist doch auch groß geworden.
Ohne User Experience.
Ja, also ich meine, heutzutage, ne, wenn du dir Notion anguckst, dann sehe ich den Punkt total. Ja. Ne? Notion gewinnt halt durch, ich bin sexy, es macht Spaß, mit mir zu arbeiten.
Ja.
Und bei Google ist das sicherlich auch ein Punkt. Aber bei Microsoft sehe ich das Argument nicht so ganz. Ich
musste das ja zum Glück noch nie benutzen. Ja. Ich habe nie in dieser Corporate-Struktur gearbeitet, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
Genau, da ist es dann, glaube ich, ja, ich meine, was die halt auch haben, sind riesige Sales-Teams, ne? Und dann haben sie natürlich den Namen von, wir sind schon so alt und wir haben das schon immer so gemacht. Und
nee, aber das, was ja Microsoft und Google beide mitbringen an UX, ist ja nicht einfach nur, dass die hübsche Oberflächen haben, sondern vor allen Dingen auch, dass du es als Firma einfach implementieren kannst und die Sachen, das ist bei Microsoft so, und dass die Sachen alle ineinander greifen. Das heißt, wenn du halt bei Chrome eingeloggt bist im Browser, dann weiß der schon, dass deine Gmail-Login-Daten und solche Sachen. Ne? Also es sind so Dinge, die sind einfach einfacher, weil sie so ineinander greifen und die sind natürlich über Jahre lang gewachsen.
Genau, und das kannst du halt auch nur machen, wenn du entweder schon groß bist oder viel Investitionen hast.
Oder Firebase ist ja ein Backend as a Service, das sich zusammensetzt aus 10 verschiedenen Einzelfirmen, die alle einzeln von Google gekauft wurden und zusammengepackt wurden. Ne? Da musst du halt erstmal viel Geld haben, um sowas so ein Universum.
Und du musst es auch durchziehen, glaube ich. Ich glaube, was ich auch gehört habe, ich war ja auf der TechRider und da haben auch Leute gesagt, ja, wir würden super gerne in europäische Startups investieren für digitale Souveränität. Aber wenn ich halt nach 4 Jahren dann an Google verkauft wird, dann habe ich halt nichts gewonnen.
Ja.
und ich glaube, das spielt wieder in dieses Ding von unser größter Traum ist irgendwie von Google aufgekauft zu werden. Und wenn du halt immer nur auf 4 Jahre rechnest oder nach 5 Jahren das spätestens verkauft haben willst, dann packst du nicht so viel Geld rein, dann gehst du nicht so ein hohes Risiko ein, dann versuchst du vielleicht auch gar nicht den Großen wirklich Herr zu werden, sondern suchst dir Nischen-Cases und dann wirst du halt kein Notion oder Google, dann wirst du halt...
Ich glaube, wir brauchen echt so ein bisschen mehr Patriotismus in der Startup-Szene. Aber ich glaube, das passiert auch gerade.
Ja, das Gefühl habe ich definitiv auch, ja. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen, die das irgendwie erkannt haben. Das ist, glaube ich, gerade wirklich schon, ja.
Ja, aber lass uns mal zu dem Thema kommen, wie können wir als Privatpersonen uns eigentlich digital souverän aufstellen jetzt im Zeitalter von KI. Und da habe ich letztens einen guten Vortrag zugesehen, also ich habe mich da viel mit beschäftigt, aber letztens fand ich, hat echt das auf den Punkt gebracht von Fabian Werkmeister, der hat auf der Freelance Unlocked hier in Berlin, da habe ich eine Stage moderiert und da hat der einen Vortrag gehalten über Second Brain, wie man sich sein Second Brain aufsetzt.
Mhm.
Also seine KI so einstellt, dass sie einem hilft bei sowohl bei privaten Themen als auch bei Business-Themen. Und das ist ja etwas, was, denke ich, jeder von uns braucht und schon in irgendeiner Form bestimmt gemacht hat, indem wir uns Custom-GPTs angelegt haben mit ChatGPT oder bei Claude, den mit Daten gefüttert, Projekte angelegt haben oder was auch immer. Aber das ist halt in der Regel nicht digital souverän und er hat halt eine souveräne Art gezeigt, indem du halt eine Folderstruktur, eine Ordnerstruktur anlegst mit MD-Files, wo du einfach alle Sachen über dich, deine privaten Dinge, deine Business-Dinge, die die KI wissen soll, als MD-Files umwandelst. Das kannst du mit Obsidian dann zum Beispiel lesen. Das ist so ein Open-Source-Notizprogramm, das ganz cool ist. Oder damit auch anlegen und weiterpflegen. Und die KI kann da halt auch drauf zugreifen und das für dich sortieren und strukturieren und kann halt auch so eine Wegweiser-Datei anlegen, die dann sagt, da und da liegt das und das, da und da liegt das und das. Und damit connectest du dann halt dein LLM und das kann, wenn du faul bist, kann das Claude sein, dann ist die Inferenz halt nicht auf deiner Seite, aber du kannst es trotzdem dann halt super einfach auswechseln. Wenn du dann siehst, dass Claude jetzt zu 100% Bezos gehört und nicht mehr nur zu 60%, dann denkst du dir, okay, cool, ich wechsle jetzt doch zu Mistral, dann wechselst du zu Mistral und dann sagt Frankreich plötzlich, dass sie keinen Bock mehr auf Deutschland haben oder so. Schon ein paar Mal gesagt. Und dann sagst du dir, okay, dann hoste ich jetzt mein LLM halt selbst. Und musst dafür aber nichts verlieren, sondern hast halt diese wichtigen Sachen. Zusammen, ja. Genau, die hängen zusammen. Immer wenn du neue Erkenntnisse mit deiner KI generierst, dann lässt du die das halt auffrischen in dieser Ordnerstruktur. Das finde ich ist halt eine sinnvolle Herangehensweise, die dir einfach die Chance gibt, sehr, sehr einfach den LLM-Anbieter dann zu wechseln.
Ja, plus es kann auch more sustainable sein, ne? Wenn ich das wirklich dann ein kleines LLM nehme, das auf meiner Maschine läuft, ja, damit meine Daten nicht irgendwo hingehen, dann ist es ja auch besser für die Nachhaltigkeit. Ne?
Ja.
Ist schon cool. Okay, ja, und ich glaube, für Firmen ist das auch relevant, also einmal aus der Souveränitätsschiene, aber wir haben es ja auch schon mal besprochen, dass die Token teurer werden, sehr wahrscheinlich, wenn die Firmen
schon geworden sind.
Genau, wenn die Firmen profitabel werden müssen. Und dann ist es natürlich total gut, wenn man flexibel ist, dann kann man halt den Preisdruck auf den Firmen aufrechterhalten. Und wenn die wissen, dass du morgen weg bist, dann müssen sie sich halt genau überlegen, wie viel sie verwenden können.
Also sollte man halt auch als Firma versuchen, seine Daten so außerdem unabhängig aufzusetzen, dass man halt das LLM flexibel draufsetzen
genau,
kann.
Ne? Genau.
Dafür war LangDoc ja eine gute Alternative, wo ich jetzt nicht mehr so sicher bin, ob ich das empfehlen möchte.
Ja, aber wenn man das gut strukturiert, dann kriegt man das, glaube ich, auch selber hin. Ja, aber ja.
Ja, da gibt es auf jeden Fall auch einige Alternativen zu. Genau. Aber generell sollte dieses Denken halt jetzt bei uns, egal ob wir Privatpersonen oder Firmen sind, ganz vorne stehen, dass wir unser Gehirn, unsere Erinnerung selber in der Hand halten,
genau,
und weiterpflegen. Weil das ist halt einfach total relevant für uns. Unser eigenes Gehirn, wenn es darum gehen würde, würden wir uns ja auf jeden Fall sehr viel Zeit und Geld nehmen, um unsere Erinnerungskraft zum Beispiel zu trainieren. Ne? Oder
ja,
wenn wir wissen, deswegen funktionieren ja diese ganzen komischen IQ-Tests und wir erhöhen deine IQ-Punkte um so und so viel, davon wird man ja zugespammt im Internet. Weil uns das ja unglaublich wichtig ist, natürlich, wie gut unser Gehirn funktioniert. Das ist ähnlich wie unser Körper im Fitnessstudio fit machen, wollen wir unser Gehirn fit machen.
Und jetzt vielleicht noch wichtiger.
Die KI ist Teil ja von unserem Gehirn jetzt.
Genau, genau.
Die augmentiert unser Gehirn, die verbessert es, die nimmt es und macht es besser. Ich würde sagen, dass meine, alles, was ich an Output habe an einem Tag, ist bestimmt zu 30% von KI
ja
gemacht worden. Und deswegen ist es einfach wirklich, ist das wert, sich da mal einen Tag oder zwei Zeit zu nehmen, um sich mal zu überlegen, wirklich, wie will ich das in Zukunft aufsetzen? Wie schaffe ich das, dass ich da souverän bin, dass die Daten bei mir sind, dass ich einfach den Anbieter wechseln kann, dass diese Daten irgendwo gebackupt sind, falls mein Computer verschwindet,
ja,
oder so. Ne?
Absolut.
Also sich darüber Gedanken zu machen, ist jetzt, glaube ich, wirklich der richtige Zeitpunkt, weil es langsam so in unserem Alltag angekommen ist, bei den meisten Menschen, dass es halt nicht mehr nur eine Spielerei ist.
Ja. Ja, definitiv, definitiv. Das war auch, ich war ja auf der TechWriter-Konferenz und da war das natürlich auch ein großes Thema die ganze Zeit. Und was ich da spannend fand, ist, dass die aber auch schon total in der Anwendung waren. Ne? Also es hat sich schon so angefühlt wie, hey, wir gucken uns Lösungen an, wir arbeiten an Lösungen und nicht mehr so sehr mit, brauchen wir das wirklich? Wie es sich vielleicht noch auf der Republika, fair enough, sind ja auch eher Journalisten, angefühlt hat. Und deswegen glaube ich, also A, gibt es, glaube ich, europäische Lösungen und B, ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, sich so aufzusetzen, wie du sagst, dass man eben wechseln kann. Ne? Also es gibt den Deutschland-Stack, an dem gearbeitet wird. Es gibt irgendwie Ambitionen, in Deutschland ein LLM zu trainieren und klar, es ist alles noch kleiner, es ist alles weniger Investment, ja, aber irgendwo muss man ja anfangen, ne? Und wenn man das unterstützen kann, wenn man das mitnutzen kann, wenn man da als Firma mit dabei sein kann, das ist, glaube ich, super wertvoll.
Ja, wir müssen in unsere eigene Tech-Industrie investieren und investieren heißt in dem Fall auch einfach als Nutzer.
Ja, privat und auch, wenn man als Firma Entscheidungsmacht hat, dann glaube ich auch, muss man zumindest den Effort machen, sich die europäischen Lösungen anzuschauen. Ne? Weil ich glaube, bisher hatten wir da schon so eine Berührungsangst von, ja, aber wenn ich jetzt einfach das nehme, dann ist es ja ganz einfach. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen drüber hinwegkommen.
Ja, dann haben wir's und schauen mal, wie wir in der nächsten Woche uns selber vielleicht noch ein bisschen digital souveräner aufsetzen können.
Ja, genau.
Also ich bin jetzt auf jeden Fall total in dem Thema drin.
Ja, same. Obsidian importiert gerade meine Notion-Seite.
Nice.
Ich bin gespannt.
Sehen wir, wie es läuft.
Genau. Cool. Dann
bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.